Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeitenwende. Wer wollte es verleugnen? Viele Menschen sagen so etwas wie die Welt, die fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Der Krieg ist in Europa angekommen. Wir müssen uns damit beschäftigen, wieder aufzurüsten. Etwas, was in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich gar kein Thema mehr war. Es war wie ein Land des Friedens und der Eintracht, wo kein Krieg jemals drohte. Und plötzlich scheint er sich wieder unserer Haustür zu nähern. Alte politische Allianzen brechen auseinander. Man fragt sich, wie geht es weiter? Angst vor der Zukunft, Unsicherheit, wirtschaftliche Unsicherheit. Werden wir abgehängt? Zerreiben wir uns zwischen den USA und Russland und China? All solche Fragen kommen hoch. Es sind typische Zwischenzeiten, Zeitenwenden, in denen wir sind. Aber ich glaube trotzdem, dass die Zeitenwenden nicht nur im großen geopolitischen Rahmen stattfinden, sondern genauso auch im ganz privaten Bereich. Wenn man in eine neue Lebensphase eintritt oder wenn man eine Arbeit verliert und noch keine neue gewonnen hat, wenn eine Beziehung zerbricht oder man Träume beerdigt. Das sind so typische Zeitenwenden, so typische Zwischenzeiten, in denen es unangenehm sein kann zu leben, weil unser Gehirn, wir alle, streben danach, Spannungen auszugleichen, wieder in eine Kohärenz hineinzukommen. Ich nenne das in der Seelsorge gerne im Flur herumstehen. Man hat einen Raum des Lebens verlassen und steht nun im Flur und weiß noch nicht genau, welchen neuen Raum man betreten soll. Welche Tür wird sich öffnen? Was ist der Raum, der sich für mich öffnen wird, wo es weitergeht? Und auf dem Flur lebt es sich nicht angenehm. Das ist kein Raum, in dem man sich gerne permanent aufhält. Das sind so die typischen Zwischenzeiten, die typischen Zeitenwenden, die sich für uns nicht angenehm anfühlen. Das Grandiose ist, und das finde ich hervorragend, dass der Text, der für heute vorgeschlagen ist, für diesen Sonntag, den Sonntag Gaudete, freut euch, der Text von Johannes dem Täufer, dass der genau von so einer Zwischenzeit handelt. Und die Frage ist, in dieser Zwischenzeit, was machen wir damit? Ich behaupte, Zwischenzeiten sind Gottes Werkstatt, in denen er etwas Neues schaffen möchte. Und das erinnert so ein bisschen an die Jahreslosung, die wir vor uns haben. Siehe, ich mache alles neu. Es ist Gottes Werkstatt, Zwischenzeit, Zeitenwende. Die Frage ist, wollen wir in dieser Werkstatt mitbauen, mitbasteln oder ziehen wir uns in so einen frommen Schmollwinkel zurück und träumen von vermutlich oder vermeintlich großartigen vergangenen Zeiten? An dieser Frage wird sich viel entscheiden in den nächsten Monaten und Jahren. Und heute soll es darum gehen, wie wir als Christinnen und Christen in dieser Zeitenwende, in dieser Zwischenzeit nicht nur überleben, sondern vielleicht in einigen Jahren sagen können, wir haben diese Zeit wirklich gut überstanden und sind gereift herausgekommen. Ich lese jetzt den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Lukas 3, auszugsweise die Verse 3 bis 17. Nun zog er, Johannes der Täufer, durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen, lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege müssen eben werden. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes hin, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Abrahams Kindern machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich, ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm den Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, aber das Stroh wird er in dem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Was für ein Text. Wow, was für ein Typ. Ich hatte so eine Kinderbibel mit Kupferstichen früher und da war Johannes der Täufer einer meiner großen Lieblinge. Was ist das für ein Typen? Er trägt Felle am Leib, er wohnt in der Wüste, er ernährt sich von Heuschrecken, was ja doch zunehmend wieder in ist. Aber das ist so ein richtiger wilder Mann, so ein Prophet des alten Bundes. Und ja, und er haut den Menschen so ihre Sünden vor den Latz. Nicht gerade ein Ausbund an Empathie. Aber Jesus nennt ihn den größten Propheten des alten Bundes. Und Propheten des alten Bundes hatten andere Aufgaben als Empathie. Doch gehen wir an dieser Stelle mal so ein wenig in die Vogelperspektive und zoomen heraus. Schauen uns das mal von oben an. Das letzte biblische Buch ist vor Jahrhunderten geschrieben worden. Seitdem ist nichts viel passiert. Es herrscht geistliche Dürre. Andere Autoren dieser Zeit sagen, Gott hatte Israel verlassen. Man wartete sehnlichst auf den Messias, dazu die römische Besatzungsmacht. Wann kommt der Messias, rettet uns, führt unser Volk zu neuer Größe, befreit uns von den Römern? Übrigens ist in dieser Zeit auch eine ausgeprägte Dämonologie und ein Denken über den Teufel entstanden. Der Teufel kommt ja sonst im Alten Testament zweimal vor, dreimal vor, auf jeden Fall extrem selten. Und Dämonen spielen eigentlich überhaupt keine große Rolle. In dieser Zeit entstehen sie, weil man sich erklären möchte, woher kommt denn all das Böse, was wir gerade erleben? Warum ist es so gottlos? Warum ist es so schwierig? Und natürlich tauchen auch menschliche, geistliche Propheten auf, die sagen, daran liegt's, dass es uns so schlecht geht. Das muss sich ändern. Die tauchen in solchen Situationen immer auf und versuchen, die Patentlösung zu bringen und erklären, warum die Zeit so schwer ist. Und auch Johannes ist so ein Prophet. Ein Prophet, der sagt, was schief läuft und was sich ändern muss. Aber gleichzeitig ist er so ganz anders. Denn er bereitet etwas vor. Er bereitet etwas vor, was alles gegen den Strich bürstet. Jesus Christus kommt. Und er ist so anders, dass selbst Johannes der Täufer später im Gefängnis fragen muss, bist du wirklich der Messias? Bist du derjenige, auf den wir gewartet haben? Johannes ist also der letzte Prophet, Brücke und Abschluss des alten Bundes. Und er steht in einer sehr klassischen Linie mit anderen Propheten, die in der Wüste gewohnt haben. Und deswegen springen die Menschen auf ihn an, rennen zu ihm heraus und erwarten von ihm Reinigung, lassen sich von ihm taufen, und das ist nicht die Taufe, die wir kennen, sondern eine Reinigungstaufe, ein Reinigungsbad. Und dann kommt Jesus mit einer ganz anderen Botschaft. Und um diese Zeitenwende deutlich zu machen, möchte ich einmal kontrastierend diese verschiedenen Botschaften darstellen. Johannes der Täufer auf der einen Seite, Jesus auf der anderen Seite. Johannes ruft zur Buße und knallt den Leuten ihre Sünde vor den Kopf. Er bleibt ganz auf dieser ethisch-moralischen Ebene. Er adressiert das Verhalten der Menschen. Ändert euer Verhalten. Jesus adressiert zwar auch solche Themen, kommt aber von Gottes Gnade her und von der Liebe her und lädt ein, sich versöhnen zu lassen. Johannes ruft, tut Buße. Jesus sagt, kommt her zu mir. Johannes warnt vor dem kommenden Gericht. Zorn, Axt an der Wurzel, die Wurfschaufel in der Hand des Messias. All das, sein Bild vom Kommenden, ist von Reinigung, Scheidung, Gericht geprägt. Jesus hat eine andere Botschaft. Er verkündigt das anbrechende Reich Gottes, in das alle eingeladen werden, gerade die Kranken, die Sünder, die Randfiguren, die Außenseiter. Und nach der Einladung erfolgt dann auch die Korrektur im Verhalten, fast wie von selbst. Exemplarisch könnte man hier die Frau am Jakobsbrunnen nennen. Die liebe ich total. Da ist eine Frau, die zum Brunnen zur Mittagszeit herauskommt und Jesus darum bittet, ihm etwas zu trinken zu geben. Und Jesus hat alles unternommen, um mit dieser Frau zu reden. Er hat kulturelle, religiöse Normen gebrochen, um mit dieser Frau zu reden. Er als Rabbi durfte überhaupt nicht das Gebiet von Samarien betreten, mit einer Samaritanerin reden, mit einer Frau auch dazu noch reden. All das ist eine Grenzüberschreitung, ein Bruch der Tradition. Und er geht mit ihr auf Augenhöhe, er redet mit ihr über theologische Themen. Und ganz am Schluss, nachdem er sie ernst genommen hat, nachdem er ihr eine Perspektive der Freiheit aufgeschlossen hat, ganz am Schluss sagt er, ja, du hast schon mehrere Männer gehabt und den, den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann. Und diese Frau, die so beschämt zur Mittagszeit zum Brunnen gekommen ist, damit sie nicht gesehen wird, rennt freudestrahlend, jubelnd ins Dorf zurück und erzählt den Menschen von Jesus. Sie ist entschämt worden. Jesus hat sie befreit und dann angesprochen auf das, was ihre tiefste Lebenswunde und daraus resultierend auch ihr Fehlverhalten ist. Das ist der Weg der Gnade und der Liebe. Johannes spricht mit der Vollmacht eines berufenen Propheten, von Gott berufen. Jesus aber kommt als Sohn. Johannes lebt asketisch in der Wüste, ernährt sich von Heuschrecken und anderen Dingen. Asket, typischer Asket-Prophet. Jesus kann das auch. Auch er wird nach der Taufe in die Wüste geführt. Aber er kennt genauso das andere. Er kennt die Hochzeit von Kana. Er liebt es, mit seinen Jüngern zusammen zu feiern und zu genießen. Paulus wird das später aufgreifen, indem er sagt, ich kenne beides. Ich kenne die Armut, ich kenne die Wüste, aber ich kenne auch das Wohlhabende. Ich kenne das Feiern, ich kenne den Überfluss. Und ich kann mit beidem umgehen. Jesus kommt so ganz anders, als Johannes erwartet. Johannes erwartet einen richtenden Messias, Jesus aber kommt vergebend, heilend, essend, einladend. Johannes tauft mit Wasser, Jesus mit dem Geist. Und das ist eine enorme Zeitenwende, denn Wasser trocknet, der Geist aber bleibt. Und dann diese irritierte Aussage aus dem Gefängnis heraus, bist du wirklich der Messias? Bist du es wirklich? Kein Wunder. Die Antwort von Jesus ist auch wieder so typisch Jesus, indem er aus dem Propheten Jesaja zitiert, dass Gefangene frei werden und Hungernde satt gemacht werden und all diese wunderbaren Dinge, die so positiv befreiend sind und das Gegenteil von dem, was vielleicht Johannes erwartet hat. Nun leben wir in der Zeit des neuen Bundes. Und wir können und wollen nicht mehr hinter das Kreuz zurück, denn das ist uns verwehrt. Wir leben im neuen Bund und Bünde sind in sich abgeschlossen. Und wer einen Bund verlässt, der einen alten Bund geht, der bricht im Prinzip den aktuellen Bund. Und deswegen ist es uns verwehrt, dass wir wieder Gerichtspropheten werden. Unsere Aufgabe ist es, vom Reich Gottes herzukommen, von der Gnade, von der Liebe, von der Einladung, vom Charakter Jesu herzukommen. Und trotzdem können wir von dieser Zwischenzeit und von Johannes dem Täufer ganz, ganz viel lernen für unsere Zwischenzeiten, im Privaten, aber auch im ganz Großen. 4 Punkte möchte ich euch mitgeben. Klarheit statt Panik. Johannes verkündet keine Panik, sondern Wahrheit. Und daraus können wir etwas lernen. Nicht jedes Störgeräusch des Alltags ist eine Bedrohung. Nicht jede Krise bedeutet gleich Chaos. Christen leben nicht aus der Angst, sondern aus der Orientierung. Johannes schreit nicht, alles geht unter, sondern er ruft, bereitet den Weg. Und auch unsere Zeit jetzt ist eine Mischung aus Guten und Schlechten, wie jede Zeit. Es gibt nicht den bösen Zeitgeist. Jeder Zeitgeist, jederzeit hatte gute Aspekte und echt schlechte Aspekte. Alle Zeiten waren ein Mischmasch aus Verirrtem und Schätzenswerten. Und schon vor 3000 Jahren haben die Philosophen über die verkommene Jugend geschimpft. Das könnte einen nachdenklich machen. Ja, wir dürfen beim Namen nennen, was nicht gut tut und was nicht gut ist. Aber eben nicht mehr aus dem Herzen eines Bußpropheten, sondern aus dem Geist Christi. Klarheit, Gelassenheit, Hoffnung. Das ist in dieser Zeit angesagt. Nicht panisches Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Ein zweites. Übergangszeiten brauchen innere Umkehr, nicht äußere Flucht. Johannes ruft zur Buße, zur Metanoia, wie es im Griechischen heißt, und das heißt wörtlich übersetzt Umdenken. Hier geht es also nicht zuerst eigentlich um Anpassung des Verhaltens, hier geht es um ein anderes Mindset, um ein anderes Denken über die Zeit. Zeitenwenden, die entstehen da draußen, Erneuerung entsteht in unserem Herzen und beginnt hier drin. Und an ihr entscheidet sich, ob wir stehen bleiben und zurückschauen oder ob wir dranbleiben und das Evangelium in dieser Zeit sprachfähig machen können. Ob wir verhärten. Martin Luther wusste das. Sein Motto war Semper Reformanda. Er wusste, dass sich alles erneuern muss und immer wieder erneuern muss. Er wusste, dass auch seine Einsichten eines Tages überholt sein werden, verändert werden müssen. Alles ist im Fluss und verändert sich und wir können das nicht aufhalten. Die Frage ist, ob wir hier oben dranbleiben und das Evangelium zur Sprache bleiben können oder ob wir verhärten und stehen bleiben. Nicht die Zeitenwende, die Zwischenzeit ist böse, auch wenn sie herausfordernd und anstrengend sein kann. Die Frage ist, bleiben wir dran? Lernen wir es, dran zu bleiben und sprachfähig zu bleiben? In unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Taten. Wir können Zeitenwenden niemals aufhalten. Wir können nicht hinter einer Erkenntnis zurückgehen. Aber wir können entscheiden, ob sie uns verhärtet oder verwandelt. Ein drittes. Wir sind nicht der Messias. Das befreit. Johannes, der weiß ganz genau, er ist nicht der Retter. Er ist nur ein Wegweiser. Wir müssen nicht die Welt retten, das ist bereits geschehen, das hat Jesus getan. Wir dürfen treu sein. Wir müssen nicht die Welt retten, wir dürfen treu sein. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, das Licht selbst zu sein. Unsere Aufgabe ist es, das Licht nicht zu verdecken, dem Licht nicht im Wege zu stehen. Und deswegen lasst uns bitte darauf achten, dass wir nicht hart werden an dieser Welt. Dass wir nicht unser Dagegenschild hochhalten, sondern dass wir darauf achten, dass unser Herz weich bleibt. Das ist nicht umsonst eine der stärksten Warnungen des Neuen Testaments im Hebräerbrief. Achtet darauf, dass keine giftige Wurzel unter euch aufwächst, eine bittere Wurzel unter euch aufwächst, denn sie vergiftet zuerst denjenigen, der sie hat, und dann alle anderen drumherum. Bittere Wurzeln vergiften, Härte vergiftet. Lasst uns dafür sorgen, dass wir ein weiches Herz behalten. Hier geht es aber nicht um einen Rückzug ins Private. Nach der Masche, da kann man nur noch beten. Nein, ich glaube, dass Gott uns als Hände und Füße braucht und wir ihn fragen dürfen, was ist meine Rolle in all dem? Wenn Jesus als Licht in dieser Welt strahlen möchte, dann tut er es auch durch dich. Die Frage ist also, was ist mein Platz? Wir sind nicht der Retter. Wir können nicht alleine als Einzelperson einen Krieg beenden oder das Klima retten. Aber wir können Gott fragen, was ist unser kleiner Anteil daran, den wir tun können, den wir einbringen können, damit Gottes Gerechtigkeit ein klein bisschen mehr Raum gewinnt. Und ein viertes und letztes möchte ich euch weitergeben, nämlich Freude, Gaudete. Das ist dieser Sonntag im Kirchenjahr. Und mich hat dieser für heute vorgeschlagene Predigtext dazu wirklich begeistert. Gaudete heißt Freude mitten in Unsicherheit. Freude, nicht weil alles gut ist, sondern weil Gott nahe ist. Und ich möchte hier etwas sagen, was vielleicht mutig erscheint. Freude ist kein Gefühl. Freude ist auch ein Gefühl. Aber Freude ist vor allem eine bewusste Haltung. Gaudete ist keine fromme Heuchelei. Mir geht es hier nicht darum, dass wir als dauergrinsende Christinnen und Christen durch die Gegend laufen. Das ist schrecklich nervig, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht authentisch. Wir lernen aus Gottes Wort, dass wir genauso klagen dürfen, weinen dürfen, Sorgen haben dürfen. Und es ist wichtig, das untereinander zu teilen und auch nach außen zu zeigen. Aber ähnlich wie in den Psalmen verwandelt sich irgendwann diese Klage wieder in Dankbarkeit und Freude. Und das ist so wichtig. Freude ist Widerstand der Hoffnung gegen die Dunkelheit. Freude ist Widerstand der Hoffnung gegen die Dunkelheit. Und diese Dunkelheit, die will gerade immer weiter um sich greifen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit den Kopf oben zu behalten und ein weiches Herz aus Christi Geist herauszubehalten. Aber es ist so bitter notwendig, dass wir uns nicht ergreifen lassen von der Dunkelheit, vom Schlechtreden, von der Polarisierung, sondern dass wir weich bleiben, dass wir voller Freude über unseren Herrn bleiben, dass wir auf das Licht verweisen und dass wir konstruktiv und positiv in diese Gesellschaft mit hineinwirken. Lasst uns nicht in den Chor derer einstimmen, die nur lamentieren und alles schlecht reden. Das ist nicht der Geist Christi. Zum Abschluss: Die dunkelste Zeit der Nacht ist kurz vor dem Morgengrauen. Ich kenne das aus meiner Bundeswehrzeit, wenn die Bewache gelaufen sind. Und das war um 4 Uhr morgens und es war kalt und es war ein Elend und es war schrecklich dunkel und ich war müde und es war einfach grausam. Und trotzdem kam kurze Zeit später die Sonne. Die Sonne ist schon unterwegs. Bereitet dem Herrn den Weg. Er kommt bald. Siehe, ich mache alles neu. Lasst uns Mutbürger sein. Gaudete, freut euch. Gott wird Mensch, auch heute. Unverändert.